Moin und herzlich willkommen bei Momentum, dem Business-Podcast von Hannover Impuls über Wege in die Selbstständigkeit, Unternehmensaufbau und spannende Inhalte rund ums Thema Entrepreneurship. Mein Name ist Markus Rode, ich bin Projektleiter bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannover Impuls und berate seit über 10 Jahren Gründerinnen und Gründer bei ihrem Start in die Selbstständigkeit und darüber hinaus. In dem Podcast unterhalte ich mich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die ersten Jahre ihrer Selbstständigkeit und was sie bisher für Erfahrungen gemacht haben. Wie ist Ihnen der Markteinstieg gelungen und was waren die ersten Erfolgserlebnisse? Welche Hürden wurden erkannt und wie wurden sie überwunden? Welche Learnings wurden gemacht und welche Tipps können Sie an die nächste Gründungsgeneration weitergeben? All diese und viele weitere Fragestellungen und Themen werden wir im Podcast Momentum in den Fokus stellen. Denn insbesondere von Erfahrungen anderer lernt man und vermeidet Fehler, die andere zuvor gemacht haben. Als ersten Gast bei Momentum begrüße ich heute Max Peter, Mitgründer und Geschäftsführer der Frontrunner GmbH aus Hannover. Frontrunner ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Abenteuerausrüstung, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf der besten Dachträger und diverser Zubehörteile spezialisiert hat. Wenn ihr erfahren wollt, wie aus einer Beschwerde-E-Mail innerhalb von 5 Jahren ein Unternehmen mit 2-stelligen Millionenumsätzen entstanden ist, warum es sinnvoll ist, beim Unternehmensaufbau in Katastrophenszenarien zu denken und wieso Wassertanks eigentlich das neue Klopapier in Corona-Zeiten sind, dann seid ihr hier richtig. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Max, schön, dass du da bist. Ich freue mich sozusagen, dass wir hier heute beisammensitzen und über dein Unternehmen, die Frontrunner GmbH, sprechen. Letztendlich, wenn man guckt, seid ihr damit am Start, dass ihr den An- und Verkauf von Kfz-Zubehör, Campingausrüstung, Outdoor-Ausstattung und ähnlichem Equipment macht. Aber letztendlich kannst du das natürlich sehr viel besser darstellen als ich. Von daher, leg mal los und stell mal euer Unternehmen vor, bitte.
Dankeschön. Klingt am Anfang immer ein bisschen schwierig und unsexy, wenn man sagt, ich verkaufe Dachgepäckträger. Aber das ist tatsächlich unser Kerngeschäft. Also wir haben den Vertrieb 2015 übernommen über eine damals neu gegründete GmbH hier in Hannover. Wurden dann von dieser Marke Frontrunner in Südafrika eben als Vertrieb genutzt. Das heißt, wir haben Produkte eingekauft und verkauft, haben entsprechendes Marketing gemacht, haben da einen Vertriebsvertrag gehabt. Und das lief im Prinzip über eine gewisse Zeit relativ gut und irgendwann lief es so gut, dass die Marke ansässig in Südafrika eben gesagt hat, wir wollen euch gerne übernehmen, wir wollen das in eigene Hand nehmen, ihr werdet jetzt Tochtergesellschaft. So dass ich quasi 2017 einen Teilbetriebsverkauf meiner GmbH an die Gruppe gemacht habe und eben die neu gegründete Frontrunner GmbH ins Leben gerufen wurde. Und die operiert eben heute als europäisches Headquarter von Frontrunner in Hannover.
Ah, okay, wow, das ist ja spannend. Wusste ich auch bis dato nicht. Wie gesagt, wir haben uns ja damals, nämlich genau vor deiner Gründung im, glaube ich, habe ich geguckt, März 2015 haben wir uns getroffen. Genau. Und ja, ist ja schon bemerkenswert, was ihr für einen Weg bis dahin jetzt gemacht habt in den letzten 5 Jahren. Ne? Also würdest du das bestätigen?
Auf jeden Fall. Also der Weg fing ja eigentlich, muss man dazu sagen, ganz anders an. Ich war ja tatsächlich bis Ende 2014 oder Anfang 2015 sogar noch im öffentlichen Dienst tätig.
Ach was.
Ja, ich war tatsächlich in Hildesheim bei der Stadt angestellt im Fachbereich Feuerwehr und habe durch mein eigenes Auto, was ich mir damals gekauft habe, Traumwagen Defender, vom Munde abgespart, musste dann irgendwann sein und wollte unbedingt für diesen Defender diesen speziellen Dachgepäckträger haben von Frontrunner aus Südafrika.
Okay.
Und beim Besuch derer Website stellte sich eben raus, dass die keinen Online-Shop haben, sondern nur eine Wunschliste, die man per E-Mail verschicken musste. Und die Antwort darauf war dann, schick uns doch ein Foto deiner Kreditkarte und wir schicken dir die Ware zu.
Ach, sehr witzig. Das war wann? 2000?
Das war Ende 14.
Genau. 2001 oder so?
Gefühlt, genau, das war auch meine Antwort. Hab dann gesagt, tut mir leid, aber Deutschland 2014 funktioniert das nicht. Aber wenn ihr Hilfe braucht bei sowas, könnt ihr euch gerne mal melden. Also es war eigentlich so ein bisschen so eine Sonntagabend-Sofa-Wut-E-Mail, die da zurückkam, die ich dann verfasst habe. Ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, könnt ihr euch ja melden. Damit hatte ich das Thema eigentlich abgeschlossen, aber es zeigte sich, dass ich schon am nächsten Tag einen Anruf kriegte.
Wow.
Von dem Inhaber von Frontrunner persönlich,
ach was,
dem diese E-Mail zugestellt wurde. Und der sagte, er sei zufällig gerade in Zürich und führe morgen nach Brüssel und Hannover liegt da quasi auf dem Weg. Er würde mich gerne mal kennenlernen. So, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, mach dir die Haare, wir müssen essen gehen. Und habe damals noch völlig unvoreingenommen einen Tisch in der ständigen Vertretung reserviert, weil ich dachte, also da, wo man gerne hingeht, sollte man auch sich authentisch zeigen und jetzt nicht irgendwie hochschieben. Ja. Und es war eine Punktlandung. Der Gründer kam mit seiner Frau, die sind beide so um die 70 damals gewesen und seine Frau ist gebürtige Kölnerin. Die ist mit 20 ausgewandert nach Südafrika.
Ach, wie witzig.
Und da war natürlich die ständige Vertretung ein absolutes Heimspiel, als es dann Kölsch und Kanzlerplatte gab.
Okay.
Und das war der erste Opener sozusagen. Und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und haben eben am nächsten Tag uns dann nochmal separat getroffen. Und ich habe so ein bisschen erzählt, was ich glaube, wie Frauentrainer in Europa Fuß fassen könnte, wenn sie es eben vernünftig als E-Commerce aufziehen. Und darauf folgte eine Einladung nach ein paar Tagen nach Südafrika. Da sind meine Frau und ich nach Johannesburg geflogen, haben bei dem Besitzer von Frontrunner im Haus gewohnt. Der hat uns da beherbergt für 4 Tage, hat uns die Fabrik gezeigt, alles erklärt, wie das so funktioniert. Und wir haben dort vor Ort im Prinzip den Deal gemacht per Handschlag und dann später mit Vertrag, dass wir eben den Vertrieb hier übernehmen. Was echt interessant war, weil zu dem Zeitpunkt hatte Frontrunner schon eine eigene Firma in Brüssel, ein eigenes Lager, von wo aus verschickt wurde in Europa.
Okay.
Das heißt, also die waren schon in Europa, aber nur eben an Fachhändler, nicht an ihren Kunden. Und wir haben dann quasi die Aufgabe bekommen, Deutschland als Testmarkt aufzubauen, eben für Endkunden. Das heißt, die ganze Struktur schaffen, einen Online-Shop zu erstellen, die rechtliche Struktur darunter zu bilden, das heißt die GmbH, die ganzen rechtlichen Vorkehrungen, das Kreditkarten-Clearing, all diese ganzen Geschichten, die wir dann eben erstellen mussten, ein Callcenter, E-Mail-Ticket-Beantwortung auf Deutsch, weil das, was denen fehlte, war eben diese Sprachkenntnis in Deutschland.
Okay.
Und ich habe dann nach meiner Rückkehr aus Südafrika hier den Termin gehabt, Business Canvas Model kennengelernt.
Ja.
Die Beratungsstunde bei der Anwältin war auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Und wir haben dann mit einem Freund zusammen aus dem Studium, habe ich dann eben das alles erstellt und wir haben uns bei meinen Eltern in der Küche quasi eingenistet und haben dort die ersten Pläne geschmiedet. Und dann habe ich relativ schnell gekündigt bei der Stadt, was auch andere Gründe noch hatte, aber anderes Thema. Und wir haben diese GmbH gegründet und haben einfach zu zweit angefangen, haben noch einen dritten aus der Uni damals ins Boot geholt und haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Und sind da relativ, ich sag mal, blauäugig rangegangen, aber das war auch zu unserem Vorteil, weil hätten wir gewusst, worauf wir uns jetzt einlassen im Nachhinein, hätten wir uns das vielleicht einmal überlegt.
Okay.
Aber es ist eine positive Geschichte am Ende, ja.
Super spannend. Aber das ist ja tatsächlich so, dass du ja dann so gesehen, ohne viel wirkliche E-Commerce-Kenntnisse da reingegangen bist und sozusagen einfach, also hart auf hart sozusagen, learning by doing im Prinzip, dir das Ganze dann wirklich auf die harte Tour angeeignet hast.
Total. Ja? Also wir haben natürlich, ich habe eine gewisse Vertriebskompetenz schon, weil ich vor meiner Zeit im öffentlichen Dienst eben schon in der Privatwirtschaft tätig war. Ich habe ja auch BWL studiert, also ein bisschen Grundkenntnisse von Zahlen hatte ich schon.
Okay, sehr schön.
Dementsprechend konnte ich natürlich auch den Afrikanern ein bisschen was bieten, in Anführungsstrichen, und nicht nur als Fan oder als Mensch, der das als Hobby ausübt, eben das versuchen zum Beruf zu machen. Hatte schon eine gewisse Substanz und eben meine beiden Mitstreiter waren eben auch BWLer, deswegen hatte das schon eine gewisse Basis, aber richtig E-Commerce war auch bei uns im Studium zum Beispiel nie wirklich Thema. Das sind immer klassische Vertriebsstrukturen und so weiter, also das ist ja alles erst jetzt so ein bisschen entstanden. Ich habe 2011 meinen Abschluss gemacht, da war das eben noch nicht so richtig wild. Da war Social Media in den Kinderschuhen. Ich glaube, Instagram gab es noch gar nicht. Also es waren halt einfach ganz andere Zeiten. So, und dementsprechend haben wir da schon relativ blauäugig angefangen, ja, richtig.
Ja. Gut, aber letztendlich hat alles scheinbar funktioniert. Erzähl mal, wo steht ihr heute? Also ihr seid dann quasi mit einem Dreier-Team sozusagen gestartet, ja? Und,
genau.
Also, ja, wie sieht es jetzt aus? Also wo seid ihr jetzt nach sozusagen dann 5 Jahren, wenn man so möchte?
Genau, wir haben 2015 mit 3 Leuten gestartet. Im September 2015 waren wir dann nur noch zu zweit, weil der Dritte dann doch lieber noch einen Master machen wollte.
Okay.
Und das war so die erste große Hürde, sage ich mal, so das Weihnachtsgeschäft 2015, als es dann langsam anfing, weil Weihnachtsgeschäft in dieser Branche nicht stattfindet so richtig. Wo dann die ersten Zweifel auch aufkamen, ist das jetzt das Richtige, was wir hier machen und so. Aber wir haben uns da durchgebissen. Und sind im Januar nochmal nach Johannesburg geflogen und haben nochmal dargelegt, wie wir uns das vorstellen und wie das hier laufen muss. Und die sind auf uns eingegangen, was sehr gut war. So, dass wir, wie gesagt, 17 dann einen Teil der Firma verkauft haben an die Gruppe. Ich übernommen wurde als Geschäftsführer der neuen GmbH und auch noch eine Beteiligung habe. Ist eine andere Motivation natürlich, wenn man es doch noch ein bisschen das eigene ist,
ja,
wie früher.
Auf jeden Fall.
Und heute sind wir das 4. Mal umgezogen seit 2015.
Wow.
Wir sind jetzt seit letztem Jahr, Anfang 19, sind wir in der Icarus-Allee am alten Flughafen, haben dort ein Grundstück mit mittlerweile 4.500 Quadratmetern, wobei unser erstes Büro nicht mal 45 Quadratmeter hatte und auch keine eigene Toilette. Wir mussten bei einer befreundeten Agentur auf Toilette gehen.
Ja,
so im Hinterhof in der Calmberger Neustadt. Und wie gesagt, jetzt 4.500 Quadratmeter. Wir sind 30 Festangestellte plus Aushilfen. Also wir haben 450 Euro Kräfte, Werkstudenten und so weiter, nochmal 5. Genau, und drehen im Prinzip mittlerweile ganz Europa. Der eigene Standort in Brüssel wurde geschlossen, weil wir eben besser performt haben, sodass wir seit Anfang diesen Jahres tatsächlich Gesamtkontinentaleuropa plus Besonderheiten, sowas wie Island, Gibraltar, Russland, Türkei eben alles mitbedienen.
Okay, krass. Das heißt also, also was habt ihr im Prinzip alles für Abteilungen hier? Also habt ihr ein Lager
Ja, Lager
sozusagen,
ist,
das
genau.
komplette auch quasi Fulfillment und irgendwie Marketing,
Alles. Also wir
alles, was da
haben.
dran hängt, ist alles sozusagen dann hier im Standort an der E-Karosshalle hier.
Genau, wir haben das Lager mit der, also die größte Abteilung. Ich glaube, alleine da sind wir 9 oder 10 Leute. Wir haben ein Marketing mit 6 oder 7 Mitarbeitern. Wie gesagt, Werkstudent zählt immer so halb. Und eine Verwaltung, klar, das ist die kleinste Abteilung. Wir haben tatsächlich keine eigene Buchhaltung, die haben wir outgesourced vor 2 Jahren. Und der Verkauf natürlich, ne? Also Kundendienst, Telefon, E-Mail, Chat und wir haben auch ein Ladengeschäft. Das heißt, das wird eben auch mitbedient.
Habt ihr auch, kann man sogar auch sozusagen jetzt mit seinem Geländewagen oder Bulli hinfahren und sozusagen das wirklich auch montieren lassen? Also habt ihr so eine kleine Werkstatt auch?
Sehr gut, ja, wir haben eine Werkstatt, das ist richtig. Wir haben viele Kunden, die gerne das selber machen und unser Produkt ist ja, ich sag mal, das IKEA-Prinzip. Das heißt, du musst selbst aufbauen. Es kommt nicht als fertig geschweißter Rahmen mit einer Palette, sondern eben als Paket. Aber wir haben durchaus Kunden, die sagen, zwei linke Hände und nur Daumen, macht ihr das mal lieber. Dementsprechend bauen wir eben auch auf. Das heißt, wir haben jetzt 2 Leute in der Werkstatt. Ja.
Okay, witzig. Und sag mal, wie hängt ihr noch an dem Mutterkonzern dran? Also erstmal, wie groß sind die letztendlich? Also wie viele ähnliche Standorte wie ihr seid gibt es da noch? Und wie eng hängt ihr zum Beispiel, also sag mal, der Großteil dessen, was ihr ja macht, ist ja, oder vieles ist ja Marketing letztendlich halt. Ne? Also wie letztendlich, und da habt ihr ja, wie du selber gerade gesagt hast, hat sich da einfach in den letzten 10 Jahren, was Social Media und so weiter angeht, einfach extrem viel getan. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, also ich finde es auch also die YouTube-Videos und so weiter alles sehr smart, auch witzig gemacht. Hängt ihr da auch mit dran oder wird das alles lokal dann irgendwie in Johannesburg gemacht oder haben die da wiederum irgendwen anders in den USA sitzen oder so?
Genau, also ursprünglich ist es so gewesen, die Gruppe hat gesamten Wachstum von über 50% pro Jahr, seitdem ich dabei bin, seit
Wow,
2015.
okay.
Und
Amtlich, ja.
amtlich auf jeden Fall. Und jede Region trägt ihren Teil dazu bei. Das heißt, als wir angefangen haben 2015, waren wir vielleicht halb so viele wie jetzt, global gesehen. Wir sind heute knapp 300. Wir haben einen Standort neben Johannesburg, wo natürlich das Gros der Leute arbeitet, eben auch in der Fabrik, dort wird er produziert. Haben wir einen Standort in Los Angeles, der ungefähr genauso groß ist wie der in Hannover, auch die gleichen Abteilungen dort sitzen. Und wir haben jetzt einen neuen Standort seit Mitte letzten Jahres in Sydney. Wir waren vorher dort auch über eine Vertriebsgesellschaft und sind dann eben jetzt aber mit einem eigenen Büro dort vor Ort. Und das sind eigentlich so die Hauptstandorte. Also Hannover reiht sich in die Weltstädte Johannesburg, Sydney, Los Angeles wunderbar ein,
Sehr schön.
als
Ja,
Europazentrale.
das hört man gerne.
Genau. Nein, und die Steuerung des Ganzen lief tatsächlich bis 2017 zentral, weil wir ja auch nur ein Vertrieb waren. Das heißt, wir mussten das übernehmen, was uns vorgegeben wurde. Aufgrund seiner Performance ist allerdings mein Kompagnon, mit dem ich damals angefangen habe, der mittlerweile eben der Marketingleiter für Europa ist, hat sich sehr stark einbringen können. Und das hat dazu geführt, dass im Prinzip Konzepte erarbeitet werden, meist von externen Agenturen, die halt einen Vorschlag machen und die regionalen Marketingleiter eben ihre Kommentare dazu geben, funktioniert das in meiner Region, Europa, Amerika,
Okay.
Australien oder funktioniert es nicht?
Ja.
Wie müssen wir es anpassen? Und diese Findung für eine Kampagne dauert relativ lange. Dann wird die Kampagne festgelegt und dann wird die Kampagne ausgerollt, aber regional angepasst. Das heißt, wir können natürlich, wenn zum Beispiel eine amerikanische Agentur den Vorschlag macht, dann haben die in ihrer Bildsprache hauptsächlich amerikanische Fahrzeuge. So, und mit einem F-150 Pickup brauchst du in Europa nicht zu kommen, den gibt es hier einfach nicht, Gott sei Dank. Dementsprechend mussten wir das eben anpassen, weil zum Beispiel in Südafrika sehr, sehr viel Wert auf diese Offroad-Fahrzeuge gelegt wird. Toyota Land Cruiser zum Beispiel, so ein ganz klassisches Ding, was du hier als Exoten siehst.
Ja, stimmt.
Während in Europa diese ganze Vanlife-Thematik viel, viel stärker ist. Also wer träumt nicht davon, mit einem Bulli irgendwie an den See zu fahren? Und das mussten wir eben anpassen. Deswegen regionalisieren wir unsere Marketingstrategien relativ stark auf die einzelnen Regionen.
Ja, macht ja auch absolut Sinn, einfach, weil nämlich genau das ja der Punkt ist, ne? Dass einfach die Märkte, wie du es gerade sehr gut dargestellt hast, einfach komplett unterschiedlich funktionieren, auch
Genau.
gerade sozusagen, was die Fahrzeugthematik angeht. Ja.
Ja.
Was sind denn so die, sag ich mal, die Dauerbrenner an Produkten? Also was wird wirklich jetzt am meisten so verkauft? Also das ist ja wirklich von wahrscheinlich einem Spaten, den man sich irgendwo ran schnallen kann und irgendwelchen Wasserkanister bis hin zu
Genau.
komplette Innenausbau, was irgendwie Auszüge angeht und irgendwelche Kisten und so weiter?
Also wir haben tatsächlich mittlerweile ein Produktportfolio von etwa 750 Produkten, bestehend aus über 2000 Komponenten. Das heißt, also auch die Lagerkapazität lässt sich entsprechend darstellen. Das Hauptprodukt eigentlich ist natürlich unser Dachgepäckträger, weil es ein patentiertes Produkt ist. Das macht auch, glaube ich, den Gros des Umsatzes aus, wobei in der Stückzahl höher definitiv gerade im Moment diese ganze Camping-Geschichte liegt. Das heißt, Dachzelte, wir haben einen Campingstuhl, einen ganz fantastischen patentierten, der ist zwar relativ teuer, aber er hält mehr als ein Festival aus, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Und da haben wir auch die Steigerung gesehen, da haben wir im ersten Jahr von dem Stuhl, glaube ich, 300 Stück verkauft. Und das machen wir mittlerweile an einem guten Tag. Also wir sind da wirklich ganz andere Dimensionen mittlerweile betreten. Okay. Genau, und natürlich ist was man beobachten konnte, zum Beispiel seit Corona, unglaublicher Anstieg im Bereich Wassertanks. Also wir haben Wassertanks für Fahrzeuge, aber auch Wasserkanister, tragbare, alle BPA-freier Kunststoff. Und das ist natürlich eine Sache, aus irgendwelchen Gründen scheint das so, was bei anderen Leuten das Toilettenpapier ist, bei uns die Wassertanks. Die gingen halt in einer Tour, wurden die ausverkauft.
Sehr schön. Habt ihr sozusagen alle, sagt es knapp über 700 Produkte, habt ihr die alle auf Lager stetig sozusagen?
Okay. Ja, unser Konzept, das ist eben eine Vorgabe aus Südafrika, was uns auch abhebt von der Konkurrenz ist, wir haben eigentlich immer Lager. Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr schnelle Belieferung, just in time. Das heißt, wir versuchen, möglichst wenig Kapital hier vor Ort zu halten, aber schneller nachzuliefern. Das heißt, wir kriegen ungefähr mittlerweile pro Woche einen Überseecontainer und der geht halt auch wieder raus. So, das dreht sich halt relativ schnell.
Ja.
Das hat natürlich jetzt dank Corona sich alles ein bisschen verändert, weil Lieferkettenabriss, dadurch, dass Südafrika in einem sehr starken Lockdown war, also mit Ausgangssperre tatsächlich, war unsere Fabrik für 2 Monate geschlossen, es kam keine Ware nach. Okay. Wir haben zwar immer so ein 3-Monats-Lager hier, aber das war halt irgendwann aufgebraucht, gerade als hier die Lockerungen anfingen. Und das hat uns so ein bisschen in eine komische Situation gebracht, dachten wir. Aber hat der Sache keinen Abriss getan, ganz im Gegenteil.
Okay. Ja, wir haben Kunden so reagiert auf sozusagen, dass dann die Lieferzeit auf einmal irgendwie nicht wie eine Woche oder zwei, sondern eher so 3, 4, 5 war oder so.
Also unsere Lieferzeit ist per se schon mal keine Woche, sondern wenn du bis 12 bestellst, ist es am nächsten Tag geliefert.
Okay.
Also wir versuchen dieses E-Commerce-Ding wirklich bis ins Letzte durchzuziehen.
Okay.
Natürlich kam es dann vereinzelt zu erheblich längeren Lieferzeiten, aber ich glaube, gerade am Anfang war das Verständnis relativ groß, weil es war ja wirklich alles in unserem Leben betroffen in irgendeiner Form, dass alles langsamer lief plötzlich und was vielleicht gar nicht so schlecht, was sich alles ein bisschen entschleunigt hat. Das heißt, für uns war das, wir waren uns selber kritischer gegenüber, als die Kunden uns gegenüber waren. Okay. Von daher war das in Ordnung.
Sehr schön. Ja, ganz interessant. Ich habe gerade heute die Schlagzeile gelesen in irgendeinem Newsletter, Corona-Zeit ist Camperzeit. Das kannst du wahrscheinlich voll bestätigen. Ja?
Ja, also natürlich hört man viel in den Medien, in der Presse, dass sehr viele Unternehmen sehr stark betroffen sind und das ist wirklich hart, auch ich kenne persönlich Leute, die stark davon betroffen sind, aber für uns muss ich leider sagen, oder ist das leider, wir sind die großen Gewinner der Krise, weil wir haben vorher schon den Trend gesehen im letzten Jahr, dass dieses Pauschaltourismus-Ding ziemlich durch war, gerade bei einer jungen Generation, also jung sage ich jetzt mal so bis 45 ungefähr, das ist so unsere Zielgruppe. Das war vorher schon durch, die hatten schon keine Lust mehr in die Türkei pauschal zu reisen oder nach Nordafrika, war auch politisch schwierig oder nicht mehr möglich. Und die haben damals schon angefangen zu sagen, wir gehen lieber mit der Familie übers Wochenende an See oder in die Heide oder in die Berge und haben sich eben umgeschaut. Und jetzt ist es zwangsläufig so gewesen, dass die letzten, die noch weggeflogen sind, auch nicht mehr konnten. Also mussten die sich auch umgucken.
Ja.
Wir haben mit einem sehr großen Caravan-Hersteller aus Süddeutschland zu tun, der hat erzählt, dass der Mai 2020 das Jahr seit Aufzeichnung mit den größten Caravan-Absätzen waren. Und genau das spiegelte sich bei uns auch wieder. Mai 2020 war das stärkste an der Unternehmensgeschichte von Frontrunner in 20 Jahren. Und das mitten in der Krise im Prinzip. Ne?
Wahnsinn. Und das, obwohl sozusagen wirklich auch da ein Lockdown in der Fabrik war sozusagen eigentlich. Ne? Also sehr paradox eigentlich sozusagen. Oder beziehungsweise ja auch einhergehend mit einer großen Herausforderung auch, ne, für sozusagen die Produktion.
Es machte wirklich den Anschein, unsere Bestände wurden immer geringer und man hatte ein bisschen den Verdacht, die Leute kaufen einfach nur noch irgendwas. Es ging gar nicht mehr darum, was sie kauften, sondern Hauptsache, sie kauften irgendein Zuhör. Was wirklich verrückt war. Wir haben Produkte, die wir 3, 4 Mal pro Jahr verkaufen, weil sie so speziell sind, die plötzlich 3, 4 Mal pro Woche rausgingen.
Wahnsinn. Okay. Ja, was macht ihr jetzt im Prinzip für einen Umsatz? Also wahrscheinlich quasi hochgerechnet dieses Jahr. Wo werdet ihr landen?
Wir werden dieses Jahr das erste Mal 8-stellig werden.
Wow.
Niedrig 8-stellig, aber wir werden die 8-stellige Grenze durchbrechen, denke ich.
Ja, Ja, da ist man fast schon ein bisschen sprachlos, ne, oder?
Ja, also ich sag mal so, als wir 2015 angefangen haben, hatten wir so vor Augen, ja, wenn wir 3 Millionen im Jahr machen, dann ist das schon krass. Ne, dann haben wir wirklich eine gute Größe, dann können wir alle gut von leben, das macht das auch Spaß, dann sind wir vielleicht so 6 bis 10 Leute, das kriegen wir gut hin. Aber wir wurden halt überrollt von dem Erfolg, will ich einfach mal sagen, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, was da für ein Potenzial hintersteht. Mhm. Natürlich setzt man sich beim Businessplan hin und guckt, ein bisschen recherchiert, ein bisschen hier und da, was läuft so im Markt. Aber das Ding ist halt, das ist ein neuer Markt. Es gibt so ein paar alteingesessene Fachhändler, die seit Jahren schon gewisse Produkte aus dem Ausland importiert haben, aber das war so eine kleine Zielgruppe. Und wir haben im Prinzip als Erste aus dieser Branche in Europa das Ganze ja, aufs E-Commerce gebracht und damit für jeden Einzelnen zugänglich gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg, plus eben der Kundenservice. Und da müssen wir uns eben selbst auf die Fahne schreiben, das ist die größte Herausforderung, den aufrechtzuerhalten mit eben guten und engagierten Leuten, weil jeder hat im Prinzip eine Frage zu dem Produkt und möchte vorher erstmal gucken oder erstmal wissen, gerade bei großen Invests, ich meine so ein Nachgepäckträger von uns, für einen Bulli, da bist du bei 1.700 Euro im Schnitt, da guckt man halt erstmal. Ne? Ja, das macht man nicht eben mal so. Und ich glaube, die Kombination aus dem Kundenservice und der Verfügbarkeit, das war eben so der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, ja, okay. Du sagtest gerade mit die Ersten am Markt. Wie kann man den Markt denn beschreiben? Also ist es wirklich ein rein globaler Markt mit vielen globalen Herstellern? Gibt es da auch Konkurrenz aus Deutschland? Oder wo sitzen die anderen Player?
Also dadurch, dass wir ja nicht nur Dachgepäckträger machen oder Transportlösungen im weiteren Sinne, sondern eben ja, versuchen, diesen ganzen Lifestyle-Part mit abzudecken. Das heißt, wie gesagt, Campingstuhl, Transport, Taschen, Boxen, bis hin zu einem 12-Volt-Wasserkocher, sage ich mal, haben wir ja wirklich eine sehr breite Produktpalette. Und diese Breite gab es bisher von keinem anderen. Es gibt natürlich andere Hersteller, auch in unserem Segment, die diese speziellen Dachgepäckträger machen. Da darf man sich jetzt nicht so einfache Querträger von einem großen schwedischen Hersteller vorstellen oder die man so ab Werk quasi mitkaufen kann, sondern schon bei uns sind es ja solide Aluminiumplattformen, die eben variabel sind und sehr viele Zubehörteile haben. Und da sind wir weltweit mittlerweile auf Platz 3. Also es gibt 2 Größe aus Australien. Es gibt noch einen aus den USA, der jetzt gerade richtig befeuert wird. Da gibt es scheinbar einen Investor, der sehr viel reinsteckt. Mhm. Der kommt gerade hoch. Aber eigentlich sind wir Nummer 3 global mittlerweile, was das angeht.
Und in Europa?
In Europa würde ich mal fast behaupten, sind wir schon Marktführer. Ja, okay. Weil die anderen beiden zwar Europa beliefern, aber eben ein anderes Konzept fahren. Die arbeiten rein mit Vertrieben und eben nicht mit einem eigenen E-Commerce-Modell. Zumindest nicht in der Breite und vor allen Dingen nicht mit dem Marketing dahinter. Das Marketing, das hebt uns, glaube ich, wirklich von allen anderen ab.
Okay. Wer sind jetzt genau eure Kunden? Also du sagtest, eingangs zu Beginn war es eigentlich ein reines Händlergeschäft. Also ihr macht beides, ihr beliefert sozusagen auch die Fachhändler und aber auch sozusagen über den Shop dann auch die Endkunden, ja?
Genau, also es ist so, wir haben mittlerweile ein Ratio von 65% Endkunden, 35% Fachhändler. In Europa haben wir jetzt ca. 250 Fachhändler, die wir beliefern, wobei die Zahl mal erheblich höher war. Wir haben da sehr stark zurückgeschnitten, weil irgendwann bei uns die Qualität eben über die Quantität kam. Und beide, sowohl die Endkunden als auch die Fachhändler, werden eben über den Online-Shop beliefert. Das heißt, du kannst dich als Händler genauso einloggen wie als Endkunde, siehst die Live-Verfügbarkeit der Ware, hast den Liefertermin, hast die Versandkosten, alles im Vorhinein. Und kannst eben, und das ist ein großer Vorteil, den wir haben gegenüber auch unserer Konkurrenz, dass der Fachhändler bei uns auch keine Kapitalbindung eingehen muss und kein Invest in Lager machen muss. Er kann quasi die Bestellung live von uns an seinen Endkunden schicken lassen.
Okay, so Dropshipping-mäßig.
Genau. Okay. Dementsprechend ist das ein sehr attraktives Modell für die Fachhändler, weil sie eben kein großes Geld in die Hand nehmen müssen, um mit uns zusammenzuarbeiten.
Ja gut, gerade so ein Dachgepäckträger, der hat ja wahrscheinlich auch ein gewisses Packmaß. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich schon...
Ja, also sagen wir haben 55 verschiedene Größen. Es ist alles derselbe Karton. Ja, wie gesagt, IKEA-Prinzip, es ist ein Karton, den kann jeder tragen. Aber wenn es natürlich an sowas wie eine große Schublade für ein Pickup geht mit 70 Kilo oder 1-2 Dachzelte mit 40 Kilo, da wird es dann schon schwierig. Und da hat dann auch keiner Lust mehr, sich alles aufs Lager zu legen. Das müssen wir dann machen.
Okay, sehr schön. Du hast ja im Prinzip schon gesagt, du bist ja im Prinzip so ein bisschen von deinem Hobby, wo dein Herz sozusagen nach schreit sozusagen dahin gekommen? So Hand aufs Herz, wie oft kommst du noch dazu, wirklich halt mal quasi das selber zu testen, selber halt irgendwie in den Urlaub zu fahren und so weiter?
Ja, ja, zu wenig. Definitiv zu wenig. Ich habe eigentlich mein Leben lang versucht, alle Urlaube in Afrika zu verbringen. Ist durch die Kindheit bedingt, bin sehr lange in Kenia gewesen und habe auch mit meiner Frau zusammen dort immer Urlaube, Kenia, Tansania, Äthiopien, Südafrika eben gemacht. Durch Corona ist es jetzt noch weniger geworden, aber ja, also es funktioniert einfach gar nicht mehr, muss man so sagen. Also, man muss irgendwann, glaube ich, sich auch entscheiden, ob man mit dem Herzen ganz dabei ist oder nicht. Das ist so der entscheidende Faktor. Und jetzt, da ich auch eine kleine Tochter habe, hat es jetzt erstmal erledigt. Von daher ist jetzt Urlaub im Garten angesagt.
Okay, sehr schön. Oder halt, wie gesagt, Deutschland ist ja auch gerade am Boomen wieder. Ja. Also im Prinzip halt viele, oder wenn man so guckt, ich glaube, die ganzen Campingplätze und so weiter, die
ja, absolut.
Wissen gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Autos oder den ist ganzen so. Wohnmobilen. Ja. Ja, was waren im Prinzip für dich bisher so die ja, schönsten Momente oder Glücksmomente als Unternehmer, wo du dir gesagt hast, krass, das glaube ich gar nicht, wie geil ist das denn halt?
Mhm. Also ich glaube, das ging so im zweiten oder dritten Jahr so richtig los, wenn wir zu Terminen irgendwo hingefahren sind, zu einem Fachhändler oder zu einem Verlag oder so, und man auf dem Weg auf der Autobahn oder irgendwo in der Stadt ein Produkt von uns gesehen hat. Also irgendwo ein Fahrzeug war und dachte so, ich bin in Berlin am Alexanderplatz und hier parkt ein Auto mit unserem Dachgepäckträger. Ist das nicht cool? So, und man muss dazu sagen, dass Hannover mittlerweile Frontrunner City ist, weil dadurch, dass wir hier sitzen, halt sehr, sehr viele Leute bei uns eben kaufen. Und mittlerweile, es ist immer noch so, nach 5 Jahren, du fährst nach Hause und siehst auf dem Weg ein Auto entgegenkommen und freust dich halt, weil genau das eben passiert. Ich glaube, das sind so, man freut sich einfach, wenn man sieht. Und wenn man dann nochmal nach Südafrika fährt, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil dort haben wir eine Marktbeherrschung von 80%.
Okay.
Das heißt, jedes 7. Auto in Johannesburg fährt mit unserem Dachgepäckträger rum.
Ja.
Das ist halt abgefahren. Und wenn man dann sieht, wovon man Teil ist oder geworden ist durch die eigene Arbeit, das ist so, mehr gibt es eigentlich gar nicht. Also das Geld und so, das spielt alles keine Rolle. Es ist tatsächlich dieses Gefühl, was erreicht zu haben, was hoffentlich von Dauer ist.
Ja, super spannend. Und ja, was waren im Prinzip halt Augenblicke, wo du selber gesagt hast, okay, boah, ich wirf jetzt alles weg irgendwie. So, was war so der schlimmste Augenblick bis jetzt?
Ich glaube, dass am Anfang so 2017, als es dann losging mit der Planung für die neue GmbH, dass die Erwartungshaltung der Dritten, das heißt Bank, Steuerberater, die ganzen ja, Institutionen, mit denen man zu tun hat, dass die im Prinzip alle auf einen herabgeguckt haben und gesagt haben, naja, mach mal. Und das war wirklich, da musste man sich sehr, sehr oft abends zusammenreißen oder mit Freunden eben darüber sprechen und das versuchen zu verarbeiten, weil es wurde immer nur nach Jahresabschlüssen gefragt. Und wenn man aber ein Unternehmen aufzieht, ohne dass man groß Kapital mitbringt, was wir eben nicht konnten, wir haben einen kleinen Kredit bekommen, aber nicht so, wie man sich das aus den Medien vorstellt, dass da ein großer Investor kommt und man unheimlich viele Finanzspritzen bekommt. Wir mussten das alles sehr organisch aufbauen, sage ich mal.
Ja.
Und diese Erwartungshaltung, die hat an einem genagt. Weil natürlich die Bank sagt, sie kriegen keine Kreditkarte, weil sie haben ja noch keinen positiven Jahresabschluss.
Ja.
Der Autohändler sagt, ich kann Ihnen kein Auto verkaufen, weil Ihr Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Und ich glaube, dieses Fingerpointing auch, ja, mal gucken, ob die das überhaupt schaffen und wir gehen jetzt mal kein Risiko ein, das ist wirklich schwierig. Und da kann ich jeden Gründer nur verstehen, der sagt, tue ich mir das wirklich an. Weil es ist keine schöne Gründungskultur gefühlt in Deutschland. Also man wird eher beäugt, was natürlich jetzt im Nachgang schön war, weil jetzt die ganzen eben doch zurückkamen und sagten, okay, Frontrunner hätten wir nicht dran geglaubt. Wir sind alle sehr überrascht, wie das gelaufen ist. Und jetzt machen sie alle den Kniefall.
Sehr schön.
Also es gab vor ein paar Wochen so einen schönen Moment. Da hatten wir Paketdienstleister da. Wir verschicken alles mit einem großen Paketdienstleister hier aus Langenhagen. Und der sagte eben auch, als wir das erste Mal bei ihnen am Klapptisch auf dem Campingstuhl im Büro gesessen haben und sie was von uns wollten, haben wir auch danach drüber gelacht und gesagt, naja, lass den mal kommen. So, und mittlerweile sind wir einer der größten Kunden in Hannover.
Wow.
Also wir verschicken alleine mit diesem Paketdienstleister jeden Tag eine Wechselbrücke.
Wechselbrücke?
Was ist das? Also es ist ein Container auf Stelzen. Das heißt, es kommt kein Paketwagen mehr, sondern es wird ein Container abgestellt, den wir voll beladen und der wird dann irgendwann nachts abgeholt. So. Und dementsprechend haben wir bewiesen, dass wir es doch hinkriegen. Und diese Genugtuung ist, glaube ich, das Allerstärkste, was gerade die, die lange dabei sind, antreibt, hier weiterzumachen.
Das geht dann runter wie Öl und hat dann so richtig, gibt einem so ein erhabenes Gefühl, ja?
Ja, man freut sich einfach, weil man sieht, dass sich der ganze Schweiß gelohnt hat und vor allem dieses ständige Gerenne zu irgendwelchen Stellen, um irgendwie um Hilfe zu bitten, beziehungsweise im Endeffekt war es ja sehr viel Learning by Doing und Learning by Failing vor allem. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass das hier eine glatte Reise war. Wir haben auf jeden Fall viele Probleme gehabt. Wir sind oft vor Wände gefahren. Wir standen oft bei Fachhändlern auf der Matte, die uns ausgelacht haben und gesagt haben, was wollt ihr Jungspunde denn? Ich mache das seit 20 Jahren, ihr habt doch keine Ahnung. Und ich glaube, wir haben sehr viele eines Besseren belehrt mittlerweile.
Ja. Ja. Okay. Und aber seid ihr im Moment in der, also jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr, aber irgendwie irgendwann in die Situation gekommen, dass ihr tatsächlich, keine Ahnung, Liquiditätsprobleme hattet und dergleichen? Oder seid ihr jetzt im Prinzip halt einfach auch dadurch, dass ihr ja im Prinzip einen Partner habt, beziehungsweise ja auch dann jetzt ein Tochterunternehmen eigentlich seid, dass da immer sozusagen auch jemand da, der so ein bisschen so die schützende Hand darüber gehalten hat?
Also so richtig finanzielle Probleme hatten wir eigentlich nie. Wir sind im dritten Jahr, wie auch im Businessplan damals dargelegt, waren wir komplett schuldenfrei und haben seitdem eigentlich einen Profit gemacht. Natürlich haben wir immer Investments gehabt, die so ein bisschen außer der Reihe waren. Also wir haben jetzt zum Beispiel 2019 die zweite Halle auf unserem Grundstück dazugenommen, ein Rampenlager. Das musste dann erstmal ausgebaut werden durch uns, weil so ein Vermieter, der stellt dir halt eine Halle hin und den Rest machst du halt selbst. Da kommen dann halt Hochregale rein, da müssen WLAN-Repeater rein, da müssen Telefon-IPs rein. Also muss super viel gemacht werden. Ja. Und das ist dann immer so kurze Invests, wo man dann mal gucken muss. Corona hat natürlich dann auch noch mal reingehauen, weil wir eben nicht wussten, wie geht's weiter. Ja. Aber da war es natürlich schön, eben diese schützende Hand von oben zu haben, weil die Gruppe natürlich schon seit Jahren, seit 20 Jahren eben am Markt ist, dass wir wussten, selbst wenn es jetzt schief gehen sollte, dann haben wir jemanden im Hintergrund, der uns eben auffängt. Und ich muss auf Holz klopfen, wir waren weder in Kurzarbeit, noch haben wir ihn entlassen, noch irgendwas.
Wow.
Also cool. Es ist einfach glatt durchgerutscht. Wir hatten permanent 6 Stellen offen. Während Corona haben wir auch die Anzeigen nicht zurückgenommen und besetzen diese Stellen jetzt nach wie vor. Ne?
Sehr schön. Und das heißt, Wachstum ist wahrscheinlich wieder absehbar, sodass es sozusagen auch weiter nach oben geht. Wie sieht's aus? Wann steht der nächste Umzug an?
Also ich habe tatsächlich nachher noch ein Telefonat mit einem Makler. Wir suchen schon wieder.
Wirklich?
Ja, ja. Weil wir können dort noch ein bisschen bleiben, aber länger als ein Jahr wird es nicht mehr reichen. Also wir sind, wie gesagt, jetzt schon teilweise mit 2-3 Leuten in einem Büro, was erstmal nicht viel klingt, aber wir reden halt auch wirklich von Ein-Mann-Büros eigentlich. Okay. Und die Immobilie kommt so ein bisschen langsam in die Jahre und wir sourcen halt auch schon aus. Das heißt, wir haben permanent so zwischen 60 und 100 Paletten bei einem Logistikdienstleister in der Wedemark stehen. Das heißt, wir haben gar nicht mehr alles vor Ort, sondern wir müssen mit eigenen Lieferwagen halt hin und her fahren, um die Sachen eben an Land zu bringen. Und unser Wachstumsplan ist nach wie vor 50%, auch nächstes Jahr.
Wow.
Und im Prinzip haben wir so diesen Plan, in 3 bis 4 Jahren wollen wir den Status jetzt nochmal verdoppelt haben. Und das bedeutet eben auch dann 60 Angestellte. Und dann kommt das Gewerbeaufsichtsamt und sagt, sie brauchen aber mehr Toiletten und sie brauchen mehr Aufenthaltsräume und so weiter. Also zwangsläufig müssen wir wieder umziehen.
Ja, okay. Gut, jetzt hast du gerade angesprochen, so im Prinzip so Regularien und dergleichen. Erzähl mal, aus der Erfahrung jetzt der letzten 5 Jahre, was waren im Prinzip da jetzt auch gerade für unsere Zielgruppe, die Gründerinnen oder angehende Gründerinnen und Gründer, was waren da Stolpersteine, wo du sagst, okay, da passt auf oder das ist mein Learning für euch?
Absolut. Also ich glaube, dass eine der wichtigsten Sachen neben dem Durchhaltevermögen, was ich ja vorhin schon sagte, wenn die anderen auf einen zeigen, war das Schwierigste dieser Übergang von dieser Start-up-Phase in die Wachstumsphase. Start-up, was ich kenne das noch als Gründung, bevor dieser neue Begriff dann irgendwie ins Spiel kam. Bei vielen Startups hat man das Gefühl, da geht es sehr viel um die Kultur, die dahinter steht. Das heißt, man möchte in super vielen hippen Läden lunchen und möchte auf irgendwelchen Beanbags seinen Laptop aufschlagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, außer Rückenschmerzen bringt einem das nichts. Man muss von Anfang an wirklich sich überlegen, wo will man hin? Und so einen gewissen Plan haben, weil wenn diese Wachstumsphase kommt, geht es eben plötzlich nicht mehr darum, wie gut wir alle befreundet sind, sondern dann geht es darum, sind wir regelkonform mit der Verpackungsverordnung, mit der Elektro-Altgeräteentsorgung, mit der Buchhaltung, sind unsere Systeme wirklich so, bilden die das so ab, wie es ein Buchhalter braucht zum Beispiel. Ne? Ich glaube, dass dieser Punkt uns wirklich geholfen hat, dass wir von Anfang an eigentlich alles, was funktioniert hat, immer aufgeschrieben haben. Das heißt, wir haben so eine Art Handbuch angelegt seit Tag 1, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben einen Prozess überlegt, Version 1, der hat vielleicht nicht so gut funktioniert, Version 1.1 war gut, schreiben wir auf, legen wir ab. Das heißt, ja, ein Unternehmenshandbuch im Prinzip von Tag 1 zu führen, das hat uns wirklich geholfen. Was heute noch weitergeführt wird, das heißt, wenn irgendwo ein neuer Mitarbeiter in der Abteilung anfängt, ist ja immer Einarbeitung wahnsinnig wichtig. Einarbeitung hat aber nie einer Zeit oder Lust zu, weil alle so viel zu tun haben, dass wir im Moment das so machen können, wir legen dem halt das Handbuch hin und sagen, liest dir erstmal die wichtigsten Sachen durch. Ja. Und dann hat er nach 2-3 Tagen schon ein Verständnis für gewisse Abläufe, wo er vielleicht erst Wochen später drauf gestoßen wäre.
Ja.
So, das heißt, Handbuch und vor allem Versionshistorie, dass man immer wieder zurückgehen kann und gucken kann, okay, wir machen das heute so und so, wie haben wir es denn vor 3 Jahren gemacht? Was hat sich verändert? Und können wir vielleicht nochmal neu drüber nachdenken? Weil man wird natürlich irgendwann betriebsblind. Hm. Das heißt, die Abläufe im Lager bei uns, die kennen die Jungs mittlerweile. Wenn jetzt ein neues Produkt kommt, das ein anderes Maß hat plötzlich, muss man vielleicht nochmal umdenken. Und dann stellt man von Kommissionliste auf Scannersystem um und plötzlich muss der ganze Prozess neu erfunden werden. Hm. Aber dadurch, dass wir einen alten hatten, können wir zurückgehen und gucken, das war der optimale Weg, wie können wir das jetzt für uns gut anpassen? Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, dass man plant, was passiert, wenn? Und wie kann ich das Ganze auch sicher machen? Also auch ein ganz wichtiger Faktor, warum wir zum Beispiel in dieser Pandemie im Prinzip auch nicht in dem operativen Geschäft betroffen waren. Wir haben diese Firma aufgezogen auf eine Art und Weise, dass wir immer vor Augen hatten, wir kommen morgens zur Firma und sie ist abgebrannt. Was machen wir dann? Weil das ist der Worst Case. Bis da die Versicherung kommt und so weiter und so fort, ist es tot. Muss man einfach so sagen. Die Mitarbeiter und so weiter. Also haben jeder Mitarbeiter hat einen Laptop, der einen Computer braucht. Wir haben eine digitale Telefonanlage in der Cloud. Wir haben keine Server vor Ort stehen. Wir können, wenn die Hütte morgen abfackelt, alle von zu Hause oder von einem neuen Standort sofort genauso weiterarbeiten wie vorher. Das Einzige, was natürlich das Problem ist, wäre das Lager. Aber ansonsten sind alle anderen Abteilungen standortunabhängig.
Okay, das heißt, dann habt ihr sozusagen auch während Corona die ganze Zeit sozusagen aus dem Homeoffice mehr oder weniger agiert.
Genau. Die einzigen, die vor Ort waren, waren, wie gesagt, die Herren im Lager. Und alle anderen waren zu Hause. Und es hat genauso funktioniert, der Kunde hat keinen Unterschied gemerkt, weil die Hotline eben geroutet wurde auf die jeweiligen Laptops der Mitarbeiter. Wow. Ja. Und es gab keinen Unterschied.
Da kann man sagen, vieles richtig gemacht, ne? Oder alles, ja?
Ja, also natürlich hat keiner damit gerechnet, dass ein tödliches Virus die Welt heimsucht. Ja, ja. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Historie, wie gesagt, aus dem öffentlichen Dienst, aus dem Katastrophenschutz, dass man halt so ein bisschen vorgeplant hat, was ist wenn? Und ich glaube, das sind halt so diese beiden Sachen, dass man sich aufschreibt, was man tut und es aufhebt und vielleicht daraus Prozesse erstellt und eben das Zweite so zu planen, als ob morgen die Welt endet. Weil dann habe ich ein viel, viel sicheres Gefühl. Es gab ein super Zitat mal von Elon Musk, der natürlich für viele Gründer, glaube ich, ein Riesenvorbild ist, weil ich meine, wie viele Firmen hat der Typ hat und wie viele Angestellte und was,
wie viel erfolgreicher,
was also, dreht der halt. Ne? Und der wurde mal gefragt, wie selbstständig sein für ihn. Und er hat gesagt, es ist im Prinzip so, als ob du Glasscherben frühstückst und den ganzen Tag über dem Abgrund hängst und runterguckst. Weil du immer die Angst hast, dass du runterfällst, dass du abstürzt und du hast immer Bauchschmerzen.
Ja.
Und genau das ist eigentlich das, wenn man das aushalten kann, dann kann man auch alles erreichen. Und wenn man dann noch so ein paar Handwerkszeuge hat, wie gesagt, die ich gerade ansprach, dann sollte es eigentlich ganz gut funktionieren.
Sehr schön. Ja, das sind auch wirklich einige wirklich spannende und auch wichtige Insights, die du da genannt hast. Von daher würde ich sagen, vielen Dank erstmal dafür. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben möchtest sonst?
Also ich glaube, dass was bei mir angekommen ist jetzt nach 5 Jahren, wenn man mal so ein bisschen reflektiert, was eigentlich wirklich sinnvoll war, was man so gemacht hat und wo vielleicht Sachen waren, die eher überflüssig waren, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich, wenn man neu gründet, darauf besinnt, Substanz zu schaffen. Es ist immer super, wie gesagt, coole Büros zu haben oder diese Idee zu haben, mit diesem neuen T-Shirt werde ich die Welt revolutionieren. Man sollte sich aber wirklich fragen, ist das ein Plan, den ich nicht nur für ein paar Wochen, ein paar Monate, sondern auch für ein paar Jahre durchziehen kann? Mhm. Weil ab einem gewissen Punkt wird aus diesem Gründungsspaß ein Verantwortungsgefühl. Weil wenn du nämlich dann plötzlich 30 Mitarbeiter hast, die alle eine Familie haben, die davon leben, was du da machst, dann fällt es dir nicht mehr so leicht, spontane Entscheidungen zu treffen, sondern dann fängst du an zu grübeln. Mhm. Und ich glaube, dass in dem Fall sich dieses Verhältnis auch zu deinen Mitarbeitern verändert.
Ja.
Weil viele fangen ja an als Gründer mit Freunden oder Bekannten und man ist per Du und es ist alles hip und cool. Aber wenn es dann um Überstunden geht und um Urlaubstage und um all diese ganzen Geschichten und um Elternzeit, dann wird es plötzlich schwierig.
Ja.
Und wenn man nicht mit sauberen Verträgen arbeitet, was man wirklich von Tag 1 tun sollte und auch da irgendwelche Beratungen in Anspruch nehmen sollte, einen sauberen Arbeitsvertrag zu haben, das kann richtig viel wert sein, auch im finanziellen Sinne. Und ich glaube, da sollte man drauf achten. Und dass man vielleicht auch als Gründer, je nachdem, wie groß man anfängt jetzt, wenn man alleine anfängt, dann erst recht, dass man wirklich die Inhalte der Arbeitsplätze kennt, die man schafft.
Ja.
Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt bei uns ins Lager gehe und irgendwen anpöbel und sage, das Paket ist scheiße gepackt, wenn ich nicht derjenige bin, der, wenn es richtig brennt, selber im Lager steht mit meinen Sicherheitsschuhen und die Dinger zuklebe.
Ja.
Weil ich weiß bei uns in der Firma, wie jeder einzelne Prozess funktioniert. Weil nur so kann ich die Mitarbeiter kritisieren, aber Kritik nicht im negativen Sinne, sondern eben auch antreiben zu anderen Leistungen. Also ich glaube, es ist wichtiger, vorwegzugehen, als dahinter zu stehen und rumzuschreien. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das macht den Erfolg jeder Firma aus, die happy people.
Ja.
Nur die glücklichen Mitarbeiter machen einen guten Job. Und auch ein wichtiges Learning ist, du kannst Leute wirklich sehr hoch bezahlen. Die Zufriedenheit hat damit relativ wenig zu tun. Also manchmal ist ein gemeinsamer Abend mit einem Bier und einer Pizza erheblich mehr wert als eine nächste Gehaltserhöhung.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel jetzt das eingeführt bei uns, dass alle unsere Mitarbeiter kostenlose Verpflegung am Arbeitsplatz haben, das heißt Wasser, Kaffee, Softgetränke und subventioniertes Mittagessen. Das heißt, wir haben ein Catering, was jeden Tag kommt und bei uns Essen bringt und der Mitarbeiter zahlt 2,50, hat ein gesundes Mittagessen, hat 3 Menüs zur Auswahl.
Cool.
Und das ist natürlich etwas, wovon man schon vor 5 Jahren geträumt hat, konnten wir uns damals nicht leisten.
Ja.
Aber mittlerweile ist es so ein kleiner Faktor, der eben ein großes Problem jedes Menschen um die Mittagszeit löst und dadurch eine andere Zufriedenheit schafft.
Ja,
also das sind so Kleinigkeiten, die man dann über die Zeit einfach lernt. So.
Okay.
Also weniger Traumwelt, mehr Substanz, das ist eigentlich so das, was ich damit sagen möchte.
Sehr schön. Das heißt also im Prinzip, du kennst nicht vielleicht jede Schraube im Unternehmen, aber du hast alles auch mal wahrscheinlich am Anfang gemacht. Das heißt, du hast selber die Kisten gepackt, du hast selber halt irgendwelche Kundengespräche geführt und. Das heißt, du weißt darüber sozusagen, was welche Jobs sind, aber mittlerweile bist du dann sozusagen eher in die Delegierrolle, beziehungsweise auch zu gucken, das große Ganze halt im Blick zu haben und wie sieht so dein Tagesablauf aus, würde mich nochmal interessieren.
Ja, gut, also früher war das ganz anders. Früher gab es diese Aufteilung, als wir dann zu dritt oder zu zweit irgendwann waren, noch für eine Zeit lang. Mein Kollege und Freund hat sich ums Marketing gekümmert, weil er da einfach auch das bessere Händchen für hatte. Weil ich mich heute noch an jedem negativen Kommentar auf Instagram sehr aufreibe. Da komme ich noch nicht so ganz von weg. Und ich war tatsächlich eher in der Verkaufsschiene. Das heißt, ich bin jedes Mal ins Telefon, habe alle E-Mails beantwortet, auch nachts um 11 auf dem Sofa habe ich dann nochmal einem Kunden geantwortet und habe so quasi gelernt, was es bedeutet, was guter Kundenservice ausmacht. Das ging dann weiter, als es dann losging, dass die ersten Kunden vorbeikamen, dass man eben installiert hat. Das heißt, man hat die Produkte bei dem Kunden angebaut, man hat die Pakete selber gepackt, man hat die Container selber ein- und ausgeräumt, hat einen Staplerführerschein gemacht, all solche Geschichten. Und das hat sich, ich muss auch da teilweise sagen, wirklich leider ein bisschen verändert, weil diese Wachstumsphase irgendwann eben um sich greift und man plötzlich merkt, worum man sich kümmern muss. Und das sind halt Behördengänge, das sind organisatorische Geschichten, das ist Mitarbeiterfindung, ein Riesenthema immer wieder. Gerade wenn es bei so schnell wachsenden Unternehmen wie bei uns jetzt eben der Fall ist, dass wir so viele Leute brauchen, die aber sehr speziell immer sind. Wir haben eine absolut heterogene Belegschaft. Ne? Also von einem Mechaniker über einen Lagerlogistiker, über einen Verkäufer, Marketing, Studierte, Ausgebildete, das ist alles so eine große Mischung. Und da die alle zusammenzuhalten und anzuleiten, ich glaube, das ist so eigentlich mein Alltag. Plus natürlich die Projektentwicklung. Wir fangen jetzt an mit einem Projekt, wo wir das europaweit am meist verbreitete Werkstattsystem befüllen mit unseren Daten. Das heißt, jeder dieser 1,2 Millionen täglichen Nutzer kann im Prinzip sagen, ich habe hier so ein Fahrzeug stehen, was passt denn dazu? Und unsere Produkte tauchen auf. Das heißt, solche Projekte betreue ich mittlerweile und versuche, die irgendwie in Ordnung zu bringen. Aber trotzdem ist es so, dass wenn meine Stellvertreterin nicht da ist, dann mache ich die Post auf und scanne die Belege ein. Ne? Also gewisse Sachen ändern sich wahrscheinlich nie, aber es ist wirklich erheblich mehr administrativ geworden und ja, auch glaube ich zum Leidwesen einiger Angestellter weniger Basisarbeit. Ne? Also dass ich dann mal samstags selber noch im Laden stehe, kommt durchaus vor, aber es ist halt erheblich weniger geworden, weil die Tage haben einfach 8 bis 10 Stunden, das ist halt normal. Ne?
Okay, gut. Max? Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es hat mir super Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Und ja, ich verfolge euch weiter und mal gucken, wo ihr in den nächsten 5 Jahren dann steht. Und vielleicht spricht man sich dann nochmal wieder.
Max, absolut gerne. Ja, herzlichen
vielen
Dank.
Vielen Dank. Alles klar. Danke auch. Ciao, mach's gut.
Tschüss.
So, das war's auch schon mit der ersten Folge von Momentum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet einige hilfreiche Insights von Max Peter für euer eigenes Unternehmen mitnehmen. In rund 2 Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Bleibt gesund, bis denne und danke fürs Reinhören.